glich neben mir bei der Arbeit an der Maschine. Und er sagte zu mir, weißt du, da dachte ich, jetzt muss ich endlich nicht alleine alt werden. Und jetzt bin ich wieder alleine. Und ich spürte, wie so ein Riese namens Einsamkeit sich bei ihm einquartiert hatte. Ein anderer Kollege, der mit einem anderen Riese kämpft namens Droge, mal kommt er, mal kommt er nicht, mal kommt er und man muss ihn wieder heimschicken, weil er nichts auf die Reihe kriegt. Manchmal kommt er verspätet. Und ich merke, wie er kämpft und immer wieder gegen diesen Riesen verliert. Denn heute geht es um Riesen. Es geht um David und Goliath. Und vielleicht denkt ihr, wie kannst du heute über solche Riesen reden, über David und Goliath? Wir haben doch ganz andere Themen. Ich glaube, das, was wir gerade erleben, das ist für viele Menschen ein Riese. Ja. Und ich weiß nicht, was deine Riesen sind heute Morgen. Welche Hintergründe dich heute Morgen hierher gebracht haben. Welche Dinge deinen Gedanken bei Nacht, bei Tag erfüllen. Und ich merke manchmal, wie es bei mir ist. Es sind so Riesen, die da sind und mit denen ich kämpfe. Die einfach da sind und gegen die ich nichts machen kann. Und als erstes, was ich dir sagen möchte heute Morgen ist, diese Riesen sind echt. Ja, die gibt es tatsächlich. Aber wie gehen wir damit um? Darum soll heute die Predigt gehen. David und Goliath, ich habe es genannt, eine unverschämte Herausforderung. Das ist der erste Punkt. Es war immer damals derselbe Feind, der Israel herausforderte. Es waren die Philister, die immer wieder gegen Israel in den Krieg zogen. Und in 1. Samuel 17, falls jemand eine Bibel dabei hat, kann man das nachlesen. Das ganze Kapitel dreht sich um diese Sache. 1. Samuel 17, die Verse 1 bis 4. Die Philister sammelten ihre Truppen bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zum Krieg. Auch Saul rief seine Soldaten zusammen. An einem Bergkamm standen die Philister am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat hervor. Goliath aus der Stadt Gath. Er war über 3 Meter groß. Dieser Mann forderte Israel heraus. Gebt mir einen Mann. Goliath stellte sich hin vor die israelischen Schlachtreihen gegenüber und brüllte. Was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur die Knechte Sauls. Los, erwählt euren besten Mann und schickt ihn zu mir herüber. Goliath provoziert die Soldaten des Sauls. Ein ganzes Heer provoziert er, verbunden mit einer Lüge und einer Drohung. Gebt mir einen Mann, sagt er. Und er meint damit jemand wie er selber. Ja. Und er sagt dann, wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Knechte. Und wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Sklaven sein. Soweit die Vorstellung von diesem Riesen. Ja. Doch Gott hat andere Vorstellungen über Menschen, die Dinge verändern. Gott sagt, Gott aber sieht das Herz an, sagt die Bibel. Und ich bin zutiefst überzeugt, was diese Welt zur Zeit und auch nicht nur zur Zeit, auch morgen und übermorgen braucht, sind Menschen, die Gott ernst nehmen. Menschen, die es nicht einfach hinnehmen, dass die Welt so ist, wie sie ist. Ja? Frauen und Männer, die für Jesus brennen und für ihn ihr Leben in die Waagschale werfen. Diese Menschen müssen natürlich von Neuem geboren werden und ihr ganzes Herz sollte auf Jesus ausgerichtet sein. Paulus gibt Timotheus zum Beispiel diesen Rat, aber du gehörst zu Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll ein anderes sein. Ein Leben erfüllt von Gerechtigkeit, von Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Und diese Menschen sollten von Gott beauftragt sein. So wie Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt: Aber wenn der Heilige Geist euch zu euch herabkommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. In unserem Bericht sehen wir, dass Israel seine Augen überhaupt nicht auf diese Sache gerichtet haben, sondern sie sahen, was vor Augen war. Und was war das? 1. Samuel 17. Kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packte sie die Furcht und sie ergriffen die Flucht. Ganz ähnlich wie der Diener von Elisa in 2. Königin 6. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor die Stadt trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer von Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt tun, rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch viel größeres Heer. Dann betete er: Bitte, Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Ich habe mich gefragt, wohin geht unser Blick, wenn wir plötzlich mit einem Riesen konfrontiert werden? Du mit deinem Riesen, ich mit meinem Riesen, meine Tochter mit ihrem Riesen, der plötzlich dastand, du hast einen Tumor im Fuß. Von welchen Dingen, von welchen Wahrnehmungen werden wir geleitet? Sind es die Umstände, sind es die Bedrohungen, die Ängste und Befürchtungen, die dann aufpoppen von jetzt auf nachher und die man nicht einfach kleinreden kann? Die sichtbaren Fakten, die uns einschüchtern und furchtsam machen wollen? Paulus gibt uns einen Rat mit und eine Ermutigung auf unseren Weg. 2. Korinther 4, Vers 18. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und in Philipper 1, Vers 27 sagt er uns: Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Und ihr werdet euch von nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. Ist das soweit für uns Realität? Ich glaube, manchmal ja, vielleicht auch nicht. Es kommt da die nächste Herausforderung auf uns zu und die kann vielleicht gar nicht besonders sein. Nämlich, David wurde beauftragt, einen ganz banalen Dienst zu tun. David war von Beruf was? Zu der Zeit? Er war Hirte. Er hütete das Vieh seines Vaters. Man könnte jetzt sagen, das war ungefähr unterste Stufe. Ja. Er hatte zwar eine kleine Anstellung am Hofe des Sauls, wo er ab und zu mit der Harfe spielen durfte, wenn Saul seine depressive Phase hatte, aber eigentlich war er Schaf- und Ziegenhirte. Vielleicht denkst du von dir, ich habe auch nichts Besonderes. Womit soll ich Gott dienen? Wie kann ich meinen Riesen oder den Riesen von anderen besiegen? Ja. David bekommt einen Auftrag, nämlich bring die Lebensmittel zu deinen Brüdern. Und David tut, was man ihm sagt. Bring ein paar Käse und Brote zu deinen Brüdern in das Heer des Sauls, die im Heer des Sauls dienen. Ja. Manchmal kann ein Auftrag, wir wissen ja, dass das weiterging, ja. Manchmal kann der Auftrag Gottes an dich total unbescheiden anfangen. Ja? Also bescheiden anfangen, total bescheiden, ja. Vielleicht ist das Reden Gottes ein ganz normales Reden, ja. Das nichts Besonderes ist. Und ich habe mich gefragt, darf Gott in meinen Alltag hinein eine ganz normale Bitte stellen? Zum Beispiel, ruf mal den Glaubensbruder, die Glaubensschwester an, im Altersheim, im Krankenhaus oder auch zu Hause. Ja, momentan können wir ja nicht so zusammenkommen. Oder du weißt, da gibt es einen, dem fällt die Arbeit schwer in seinem Haus. Fahr einfach hin und frag ihn, ob er dir eine Arbeit hat, die du für ihn erledigen kannst. Oder du hast eine Begabung in Medien und du kannst einen Zeitungsartikel richtig schön verfassen, ansprechend, ja. Oder du kannst die Homepage deiner Gemeinde aufhübschen, ja. Oder du kannst den Ehrenamt annehmen in deiner Gemeinde, in der du lebst, ja. Also nicht diese Gemeinde hier, sondern in der Gemeinde, in der du wohnst, ja, oder in deinem Betrieb nimmst du ein Ehrenamt an. Irgendeines, was es da gerade gibt, sei es Schwerbehindertervertreter oder Betriebsrat oder für Sanitäter oder sowas, ja, wo du anderen helfen kannst. Und kannst so deinen Glauben ein Stück ausdrücken. David war bereit, einfach diese Lebensmittel hinzubringen und er hatte noch den kleinen Auftrag, frag, wie es ihnen geht, damit ich auch weiß als Vater, wie es meinen Söhnen geht. Ja? Und was David dann erlebt, ist was ganz anderes. Sein Auftrag tritt plötzlich in den Hintergrund. Warum? Weil er etwas mitbekommt, das ihn entrüstet. Wie können wir es noch dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht? David sagt es, als er hört, wie dieser Goliath auftritt, wie er die anderen beleidigt, wie er sie herunterqualifiziert und wie er sie niedermacht. Und was hier wichtig ist, David ärgert es nicht, dass man ihn beleidigt, ja. Sondern David ärgert es, dass man seinen Gott beleidigt. Und ich habe mich gefragt, wann habe ich mich zum letzten Mal geärgert darüber? Oder hat es mich entsetzt, dass jemand meinen Gott, meinen Herrn und Heiland beleidigt oder niedermacht? Dass wenn jemand flucht und meinen Gott beleidigt, ja, habe ich da schon eingeschritten? Bin ich da auf die Person zugegangen und habe gesagt, das finde ich nicht gut? Frage an dich, ärgert es dich noch und tut es dir im Herzen weh, wenn jemand die Ehre deines Herrn und Heilenden Jesus in den Schmutz tritt? Bist du bereit, für deinen Herrn dagegen zu widersprechen und zu handeln? Was ist dir wichtiger, deine Ehre oder Gottes Ehre? David stand genau vor diesen Fragen. Er hätte sagen können, okay, so ein Gigant, was soll ich als junger Mann gegen so einen erfahrenen Riesen, 3 Meter, ich kann mir das gar nicht vorstellen, 3 Meter, der müsste sich ja da hinten noch bücken fast. Ja? Und der ausgebildet ist voll im Kampf. Aber David lässt es keine Ruhe. Ja? Er sagt das, das geht doch nicht, ja. David stellt Fragen und diese Fragen bringen einiges in Bewegung. Und wenn du Fragen stellen wirst und deine Worte, dann werden sie etwas in Bewegung bringen. Und bei David und bei dir wird es Reaktionen geben, da bin ich ganz sicher. Bei David war es sein Bruder, ja, der sofort sagte, was willst du eigentlich hier, ja? Bist von der Herde davon gelaufen, ja? Um hier zu gucken, was hier abgeht, ja? Der macht ihm Vorwürfe. Sein König, der sagt, hey, das hat doch gar keinen Sinn. Sieh dich doch mal an und sieh diesen Hünen an, ja? Du hast doch gar keine Chance, nicht mal das Schwarze unterm Nagel, ja? Aber bei einigen Soldaten steht es wörtlich, entstand Hoffnung. Vielleicht wird es bei dir genauso sein. Vielleicht, wenn du gegen diese Dinge aufstehst, die dich ärgern, die deinen Gott beleidigen, vielleicht wirst du nicht überall Glückwünsche erfahren oder Ermutigung. Das kann durchaus sein. Und vielleicht von einer Ecke, wo du es gar nicht denkst. Ja? Aber du wirst auch bei anderen Hoffnung und Wohlwollen hervorrufen. Aber die Frage wird sein, von wem lasse ich mich jetzt überwältigen oder ermutigen? Von dem entmutigenden Reden der anderen oder von dem, dass Hoffnung entsteht? Ja? Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindern könnte, und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Und wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. So sehr wurde er vom sündigen Menschen angefeindet. Und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut nicht verlieren. Soweit der Rat von Paulus. Ja. Punkt 3. Eine riesige Herausforderung. David geht zum König und sagt, mein König, von diesem Kerl müssen wir uns nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf gegen ihn aufnehmen. Vielleicht zu deinem persönlichen Riesen, mit dem du vielleicht heute Morgen gekommen bist, der heute Morgen schon dir im Weg stand. Ja, es gibt Zuversicht. Ja, denn David sagte, was können wir jetzt noch, nicht? Römer 8, Vers 31 sagt, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir das alles uns vor Augen halten? Gott ist für uns. Wer kann da noch gegen uns sein? David begründet seine Worte, der Herr hat mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet. Der wird mich auch von diesem Philister beschützen. Und nun eine Frage an dich. Du bist nicht gerade erst geboren worden. Du hast manchen Kampf schon hinter dir. Ja? Wie ist es, wenn du mit diesen Gedanken in deinen weiteren Kampf gehst? Gott hat mich schon vor so viel bewahrt. Er hat mich vor so vielen Dingen errettet. Warum soll jetzt gerade das, was ich erlebe, mir schaden? Mich kaputt machen, wenn Gott so groß war bisher in meinem Leben, und das kannst nur du für dich sagen jetzt, ja, dann kann er mich doch auch weiterhin durchtragen. David sagte es seinem König und damit auch den Soldaten, die um den König standen. Und wir dürfen es den Menschen sagen, die um uns herum stehen, die neben uns arbeiten, die neben uns wohnen, ja. Wie oft haben wir gebetet und es ist wahr geworden, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und wenn wir hinterher aus diesem Kampf hervorgehen, ja, dann können wir sagen, ja, Gott hat dafür gesorgt, dass mir nichts mangelt. Oder Jesus sagt an einer Stelle, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. David war sich sicher, dieser Gott, der mich vor Löwen und Bären, und ich habe noch nie gegen einen Bären gekämpft und auch noch nie gegen einen Löwen, ja, der mich vor Bären und Löwen gerettet hat, der wird auch bei mir sein, wenn ich gegen diesen Philister, gegen diesen gewalttätigen Mann kämpfen werde. Und darum dürfen wir sicher sein, der Riese, der dich begleitet und der echt ist, ja, du kannst ihn mit Gottes Hilfe besiegen. Punkt 4, eine ungewöhnliche Vorgehensweise. 1. Samuel 17. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte 5 flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Und mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Gegen einen Riesen, 3 Meter groß, ein riesiges Schwert, Speer und alles Mögliche noch dabei, kämpft er mit einem Hirtenstock, einem Holzknüppel, einer Steinschleuder. Warum? Warum legte David das ab, was man ihm anbot, und beschränkte sich auf das, was er mitgebracht hatte oder was er vorfand? Nun, David ging in den Kampf gegen Goliath mit den Waffen, die ihm vertraut waren. Und wir sollten es ebenso machen. Wenn wir gegen unsere Riesen kämpfen, dann sollten wir die Mittel einsetzen, die uns seit jeher vertraut sind. Gebet, Ansprache mit anderen, die Gemeinde, eben, dass wir nicht alleine kämpfen. Denn du hast, wie gesagt, nicht erst jetzt deine Riesen vor dir. Du hast manchen schon niedergekämpft mit Gottes Hilfe. Darum darfst du wissen, dass auch deine jetzigen Waffen, die du hast, gut sind gegen diese Riesen, die jetzt vor dir stehen. Rechnen wir mit der Kraft Gottes, mit dem Geist Gottes. Ja? Denn er sagt in Sacharja 4, Vers 6, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaut. Oder in Hoffnung für alles sagt diese Bibelstelle, was du vorhast, wird dir nicht durch Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Auf dieses Versprechen dürfen wir uns verlassen. Gott ist da. Und Paulus drückt es so aus, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind die Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gottes feindliche Festungen, diese zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen alle menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Wir dürfen uns also darauf verlassen, dass die Waffen, die Gott uns gibt, immer noch wirksam sind. Und Punkt 5, mein letzter Punkt, eine siegreiche Herausforderung. Und David rief, du Goliath trittst gegen mich mit Schwert, Lanze und Wurfspieß an. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelischen Heeres. David kannte seinen Gott und er glaubte an den Sieg Gottes. Und das bewirkte bei David, dass sich sein Glaube in der Tat bewies. Und du und ich, wo stehen wir jetzt? Vielleicht denkst du, dass David ein außergewöhnlicher Mensch war. Woher weißt du, dass du nicht auch so einer bist? Und vielleicht denkst du, dass nicht jeder oder nicht jede für solche Herausforderungen geschaffen wurde. Das mag sein. Aber wer sagt, dass du für das Unbedeutende geschaffen wurdest? Was ich dir nahebringen möchte, ist zum einen, dass du deinen Kampf mit einem Riesen aufnimmst, dass du nicht klein beigibst, sondern dich auf deinen Herrn und Heiland berufst und mit ihm gegen diese Riesen kämpfst. Und zum anderen, dass du für deinen Herrn Jesus lebst und dass du für dass dir seine Ehre mehr bedeutet als deine eigene. Denn mit deinem Gott kannst du über Mauern springen. Und David sagte es so ungefähr: Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott. Und wem oder was will sich dem allmächtigen Gott entgegenstellen? Was gibt es für eine Kraft, die ihn besiegen könnte? Mir ist keine bekannt. Darum nur Mut, was auch immer vor dir liegt und wie der Riese auch immer heißt, der jetzt in deinem Leben ist. Gott ist mit dir. Denn siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Amen.